So, liebe Anwesende, wir kommen nun zu einem Vortrag aus dem Bereich der theoretischen Informatik. Herr Dr. Zehlke wird zum Thema die Grenzen der Berechenbarkeit vortragen. Er ist Mitarbeiter von der Frau Professor Schweikart, die die Professur für die Theorie komplexer Systeme innehat. In dieser Arbeitsgruppe beschäftigen sich also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitsamt Frau Schweikart mit Problemen der Komplexität von Programmen, mit Datenbank, Abfragesprachen mit Logik und Ähnlichem, und Herr Zehlke wird einen Einblick in diese Problematik geben.
Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Wir machen mal noch kurz den Mikrofoncheck. Bin ich zu verstehen bis hinten? Ist das in Ordnung so? Gut, okay. Ja, dann grüße ich Sie auch nochmal. Vielen Dank für die Einführung. Wie gesagt, der Vortrag, den ich halten werde, kommt aus dem Bereich der theoretischen Informatik. Also wer sich von Ihnen schon immer mal gefragt hat, die theoretischen Informatiker, was machen die denn eigentlich, also was Praxis ist, können wir uns vorstellen, die programmieren halt, und die Techniker, die machen mit Chips so ein bisschen rum, was machen eigentlich die Theoretiker? Ja, und darum soll es also in dem Vortrag gehen. Es geht um die Grenzen der Berechenbarkeit. Sie sind ja bei den Tagen der Informatik hier und da kriegen Sie ganz viele tolle Vorträge mitgeteilt, wo Ihnen erzählt wird, was man alles Tolles mit Computern machen kann. Und bei dem einen oder anderen von Ihnen wird vielleicht der Eindruck entstehen, naja, mit Computern kann man eigentlich alles machen. Computer können einfach alles. Wenn wir ihnen nur die richtige Frage stellen, wenn wir ihnen irgendein Berechnungsproblem geben, können Computer das alles lösen. Ist vielleicht nur eine Frage, wie lange das dauert, aber prinzipiell geht irgendwie alles. Ja. Will ich nicht den Spielverderber spielen, aber als Theoretiker muss ich Ihnen sagen, der Eindruck ist leider falsch. Es gibt einfach Sachen, die Computer nicht können, und egal wie sehr wir uns in Zukunft anstrengen, an Hard- und Software schrauben, es gibt Sachen, die werden Computer auch niemals können. Ja? Darum soll es in dem Vortrag gehen, die Grenzen der Berechenbarkeit. Es gibt Sachen, die lassen sich durch Computer einfach nicht berechnen. Man kann den Vortrag auch überschreiben mit der Überschrift, warum die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem Rest, dem ganzen Rest, nicht von Computern beantwortet werden kann. Ich würde ganz gern anfangen mit einem Auszug aus dem Roman von Douglas Adams, Per Anhalter durch die Galaxis. Als ich in Ihrem Alter war, war das ein relativ bekannter Roman. Ich weiß nicht, wie es heutzutage aussieht. Einige wenige nicken, immerhin. Es ist auch schön, wenn die Tradition noch weitergetragen wird. In dem Auszug soll es einfach darum gehen, dass es durchaus gewisse Probleme geben kann zwischen den Fragen, die wir an Computer stellen können, und den Antworten, die wir von Computern kriegen. Ja? Schauen wir uns mal zusammen den Auszug an. Eine Rasse hyperintelligenter, pandimensionaler Wesen hing es vor vielen, vielen Millionen Jahren dermaßen zum Halse raus, sich ewig über den Sinn des Lebens rumzuzanken, dass sie beschlossen, alle ihre Probleme ein für alle Mal zu lösen. Zu diesem Zweck bauten sie sich einen kolossalen Supercomputer namens Deep Thought, der am Tag seines Anknüpfens sagte: Wie heißt die große Aufgabe, für die ich, Deep Thought, erschaffen worden bin? Die Konstrukteure antworteten: O Computer Deep Thought, die Aufgabe, die wir uns für dich ausgedacht haben, ist die. Wir möchten, dass du uns die Antwort sagst. Die Antwort auf das Leben, auf das Universum, auf alles. Deep Thought dachte eine Weile schweigend nach. Knifflig, sagte er schließlich, doch auf das Leben, das Universum, auf alles, da gibt es eine Antwort drauf. Aber, fügte er hinzu, ich muss darüber nachdenken. Der Konstrukteur schaute ungeduldig auf seine Uhr. Wie lange etwa? Fragte er. 7,5 Millionen Jahre, sagte Deep Thought. Pünktlich nach 7,5 Millionen Jahren meldete sich Deep Thought mit den Worten zurück: Ich habe die Antwort auf eure Fragen gefunden, aber sie wird euch bestimmt nicht gefallen. Die Antwort auf die große Frage nach dem Leben, dem Universum und allem lautet... Deep Thought machte eine Pause. Sie lautet 42, sprach Deep Thought mit unsagbarer Erhabenheit und Ruhe. Ja, was soll uns diese 42 jetzt auf diese Frage eigentlich sagen? Soll einfach nur zeigen, dass es nicht so einfach ist mit den Fragen, die wir an Computer stellen, und die Antworten, die uns Computer auf diese Frage geben. Und ja, schauen wir uns das in dem Vortrag ein bisschen genauer an. Ich möchte anfangen mit etwas Einfacherem, nicht mit so einer großen Frage nach dem Universum, nach dem Leben und dem ganzen Rest, sondern erstmal Fragen, die Computer betreffen. Computer sollten doch eigentlich in der Lage sein, Fragen zu beantworten, die auch Computer selbst betreffen. Dann schauen wir uns noch mal an, wie ist das mit dieser großen Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Und dann schauen wir zum Schluss darauf, wo kommt das im Informatikstudium in Frankfurt eigentlich vor, worüber ich hier vortrage. Also bevor wir zu der großen Frage kommen, wenden wir uns mal Fragen aus der Informatik zu. Dafür sollten doch Computer bestens geeignet sein. Wir sind ja schließlich selber aus dem Bereich der Informatik. Da gibt es das Stichwort der automatischen Verifikation. Und zwar geht es darum, dass man sich schon seit es Computer gibt eigentlich die Frage stellt, wäre es nicht wunderschön, wenn Computer richtig funktionieren würden. Ja, stellen wir uns das vor, es wäre eine traumhafte Welt, wenn jeder Computer, mit dem Sie jemals zu tun haben, richtig funktionieren würde. Wenigstens könnten wir uns wünschen, dass die Computer nicht ständig abstürzen. Das wäre doch schon mal was. Nun können wir ja uns vorstellen, wir als Mensch können uns zwar ein Computerprogramm anschauen und uns überlegen, stürzt das vielleicht ab oder stürzt es nicht ab, aber wir haben ja Computer, die wir benutzen können, um irgendwelche Aufgaben zu lösen. Also scheint es doch eine clevere Idee zu sein, ein Programm zu schreiben, was überprüft, ob ein anderes Programm abstürzt. Das klingt doch clever. Wenn man das jetzt formalisiert, in der theoretischen Informatik formalisiert man immer gern und viel, dann formalisiert man das Problem folgendermaßen als das sogenannte Halteproblem. Also wenn Sie das nochmal nachlesen wollen, das ist auch das Problem, unter dem Sie das in der Literatur finden. Für so ein Problem in der theoretischen Informatik und nicht nur dort, aber auch dort, haben wir immer so eine Eingabe und eine Ausgabe. Also das Problem hat halt den Namen Halteproblem, wir haben eine Eingabe und wir haben eine Ausgabe. Und die Eingabe ist hier ein Programm P und eine Eingabe E. Ja, und diese Eingabe für ein Programm, das kann alles Mögliche sein, was Sie sich vorstellen können. Wenn Ihr Programm beispielsweise im Browser ist, dann könnte die Eingabe HTML-Code sein, also eine HTML-Seite. Wenn Ihr Programm eine Musikabspielsoftware ist, dann könnte die Eingabe eine Musikdatei sein oder eine Filmdatei. Ihr Programm könnte auch ein Spiel sein und die Eingabe könnten die Signale sein, die Sie mit Maus oder Tastatur an das Spiel übermitteln. Ja? Also wir haben irgendein Programm und eine Eingabe dazu. Und uns interessiert jetzt, ob das Programm bei der Eingabe zum Halten kommt oder ob es nicht zum Halten kommt. Ja, das wäre zumindest ein Grundproblem, was wir lösen müssten, wenn wir uns dafür interessieren, ob das Programm denn bei der Eingabe abstürzt oder nicht. Dann müssen wir zumindest entscheiden können, kommt das Programm zum Halten oder geht es in eine Endlosschleife und hält niemals an. Ja? Also nochmal, beim Halteproblem als Eingabe haben wir ein Programm P als Programmcode meinetwegen gegeben und eine Eingabe, das kann irgendwas sein, was das Programm verarbeiten kann, eine Eingabe E. Und die Ausgabe sind zwei Möglichkeiten. Wir möchten gerne, dass die Ausgabe es hält, wenn P auf der Eingabe E anhält und hält nicht, wenn, dass die Ausgabe hält nicht ist, wenn P halt auf der Eingabe E nicht anhält. Das würden wir uns wünschen und das ist als das Halteproblem bekannt. Jetzt ist die Frage, gibt es ein Programm, was dieses Halteproblem löst? Ja, wir erinnern uns an die Frage, die ich gerade eben gestellt hatte. Wir haben uns ja gewünscht, ein Programm zu bauen, was wiederum auf andere Programme draufschaut und uns sagt, stürzen die ab oder tun die das, was sie sollen? Oder stürzen sie eben nicht ab? Ne? Und gibt es jetzt ein Programm, was dieses Halteproblem löst? Das ist jetzt die Frage. Da können wir uns hinsetzen und rumprogrammieren und uns überlegen, na, wir bauen halt ein Programm, was auf andere Programme draufschaut und guckt, ob die irgendwann mal zum Halten kommen oder nicht. Das könnten sie machen, da könnten sie anfangen zu probieren und dann würden sie irgendwann merken, wird knifflig. Und die Theoretiker würden halt diesen Weg nicht gehen, sondern die setzen sich hin an ihren Schreibtisch, programmieren nicht so viel, sondern überlegen sich, was für Konsequenzen hätte es denn eigentlich, wenn es ein Programm gäbe, was dieses Halteproblem löst. Das heißt, die versuchen diese Frage, ob es ein Programm gibt, was das Halteproblem löst, durch Nachdenken zu lösen sozusagen. Also nehmen wir doch mal an, Stopp wäre ein Programm, was das Halteproblem löst. Ja? Also angenommen, Sie haben ein Programm, das nennen wir mal Stopp, und es liest den Programmcode von anderen Programmen und die Eingabe dazu ein und entscheidet, ob dieses Programm auf der Eingabe anhält oder nicht. Das heißt, es löst das Halteproblem, das Programm Stopp. Dann machen wir Folgendes. Wir nehmen uns das Programm Stopp her und benutzen es als Unterroutine für ein anderes Programm und es nennen wir POTS. Ja, und POTS ist nicht von ungefähr Stopp rückwärts geschrieben, sondern wir werden gleich sehen, dass POTS im Prinzip genau das Gegenteil von dem macht, was Stopp macht. Ja, und zwar folgendermaßen, das Programm POTS sieht jetzt also so aus, die Eingabe für das Programm POTS ist wieder irgendein Programm P, für das wir uns halt interessieren. Das ist dann der Programmcode von dem Programm P. Das kann ein Maschinencode sein, das kann aber auch das sein, was Sie selbst programmiert haben in C, C++, Java, Perl, was weiß ich. Irgendeine Art von Programmcode ist die Eingabe für das Programm POTS. Das Programm POTS selbst startet jetzt das Programm STOP. Das ist ja eine Unterroutine für das Programm. Das heißt, STOP wird gestartet und STOP wird gestartet auf dem Programm P mit sich selbst als Eingabe. Ja? Also wir stellen uns vor, dass das Programm P wird ausgeführt und kriegt als Eingabe vorgeworfen den eigenen Programmcode. Okay? Und STOP gibt uns ja jetzt irgendeine Antwort. STOP hatten wir gesagt, STOP ist ein Programm, das das Halteproblem löst, und das Halteproblem gibt uns ja als Antwort, das Programm hält oder das Programm hält nicht. Das heißt, POTS guckt jetzt nach, wie STOP sich verhält. Ja? Wenn STOP nämlich ausgibt, hält nicht, dann macht das Programm POTS genau das Gegenteil davon. Es hält an. Mehr macht es nicht. Ja? Also POTS hält an, wenn STOP ausgibt, Programm P auf sich selbst hält nicht an. Wenn STOP aber auf der anderen Seite ausgibt, hält, dann hält das Programm POTS nicht an, sondern es läuft in Endlosschleife und läuft immer weiter. Wer von Ihnen schon programmiert hat, der wird wissen, wie schnell man eine Endlosschleife programmieren kann. Da gibt es viele Möglichkeiten. Also, nochmal, POTS nimmt sich STOP als Unterroutine und wir werfen dem Programm POTS irgendein anderes Programm P vor und POTS macht nichts anderes als Programm P und Eingabe P dem Programm STOP zuzuweisen, und wenn STOP, das uns ja das Halteproblem lösen soll, sagt P auf P hält nicht, dann macht das Programm POTS das Gegenteil davon, es hält an, und wenn STOP sagt, das Programm P auf Eingabe P hält, dann macht POTS wieder das Gegenteil davon, hält halt nicht an, sondern geht in Endlosschleife. Können wir alles machen. Bis dahin gibt es überhaupt kein Problem. Überlegen wir uns mal genau, was jetzt eigentlich gilt. Ne, mit diesem ganzen hält und hält nicht, dann wird noch was negiert, also umgedreht. Muss man aufpassen, dass man keinen Knoten im Denken bekommt. Schauen wir uns mal an, was das heißt, wenn wir das Programm POTS starten auf einem anderen Programm P und POTS hält auf diesem Programm P an. Was heißt das dann? Naja, POTS hält auf diesem Programm P an, wenn STOP angesetzt auf das Programm und auf die Eingabe P hält nicht ausgibt. Wir haben ja gesagt, POTS macht genau das Gegenteil, was STOP sagt. Das heißt, wenn STOP sagt, hält nicht, dann hält POTS an. Ja, also wenn POTS anhält, dann gibt STOP aus, hält nicht. Das aber heißt, wenn, weil wir sagten, STOP ist ein Programm, was das Halteproblem löst, wenn STOP uns sagt, hält nicht, dann heißt es, dass P angesetzt auf P nicht anhält. Denn STOP sagt uns halt immer genau, was P auf P tut. Okay, jetzt wenden wir einen Trick an, und zwar sagen, wir setzen jetzt POTS auf sich selbst an. Ja, POTS können wir ja jedes beliebige Programm P hingeben und es soll sich anschauen. Und POTS selbst hat auch einen Programmcode, können wir programmieren, wenn wir das Programm STOP haben. Das heißt, wir schieben POTS jetzt den eigenen Programmcode zu. Schau dich mal selbst an, sagen wir. So, was heißt denn das jetzt? Angenommen, POTS hält auf sich selbst an. Ja, also POTS hat ja wiederum zwei Möglichkeiten, es kann halten oder es kann eben nicht halten. Was heißt es, wenn POTS angesetzt auf sich selbst hält? Dann gucken wir hier oben, POTS angesetzt auf ein Programm P hält an. Das Programm P ist jetzt nicht mehr irgendein Programm, sondern das Programm POTS selbst. Also POTS angesetzt auf POTS hält an. Das ist genau das, was hier unten steht. Was bedeutet das dann? Das bedeutet, STOP angesetzt auf Programm POTS und Eingabe POTS gibt hält nicht aus. Das heißt, STOP sagt uns, aber POTS, denn P ist jetzt POTS, POTS auf Eingabe POTS angesetzt hält nicht an. Und das heißt hier unten, POTS angesetzt auf POTS hält nicht an. Das heißt, wenn POTS angesetzt auf POTS anhält, dann hält POTS angesetzt auf POTS nicht an. Okay? Ja, wie gesagt, das ist jetzt so ein bisschen von hinten durch die kalte Küche. Aber wenn man sich das genau überlegt, also Sie finden die Folien dann auch im Netz, wenn Sie sich das nochmal in Ruhe anschauen wollen. Das Problem ist halt hier, dass POTS immer genau das Gegenteil von dem macht, was STOP ihm sagt. Und wenn STOP immer richtig entscheiden würde, und wir werfen POTS sich selbst zu, dann müsste es anhalten und selbst auch wiederum nicht anhalten. Ja? Da kriegen wir also genau einen Widerspruch und da merken wir, irgendwas stimmt bei der Argumentation nicht. So, und da ist jetzt natürlich die große Frage, wo haben wir jetzt bei der Argumentation einen Fehler gemacht? Ja, wir haben gesagt, wir haben das Programm STOP, das löst das Halteproblem, dann bauen wir uns daraus das Programm POTS, Das macht genau das Umgekehrte von dem, was Stopp sagt. Und dann setzen wir Trotz auf sich selbst an und merken, da gibt es einen Widerspruch. Wo liegt jetzt der Fehler? Und der Fehler liegt halt genau auf dieser Folie, und zwar der Fehler liegt ganz, ganz oben. Nehmen wir mal an, Stopp wäre ein Programm, was das Halteproblem löst. Genau da ist schon der Fehler. Alles, was wir danach gemacht haben, wenn wir so ein Programm Stopp hätten, können wir das Programm POTS bauen und wir können uns auch diese Argumentation, die ich auf der Folie hatten, überlegen. Das ist überhaupt kein Thema. Das Problem ist, das Programm Stopp, dass wir angenommen haben, dass das existiert, was das Halteproblem ist, das ist schon falsch. Also die Annahme, dass es ein Programm gibt, was überhaupt das Halteproblem löst, ist falsch. Es gibt kein Computerprogramm, was für alle anderen Computerprogramme entscheiden kann, ob die abstürzen oder nicht. Kann es nicht geben, wird es nie geben. Ja. Das ist also die eine Grenze der Berechenbarkeit, was wir im Titel vom Vortrag gesehen haben. Können wir noch so viel in Hardware und Software investieren, werden wir niemals mit Computern lösen können, das Problem. Dann könnte man sagen, ja gut, das Halteproblem ist vielleicht auch nicht so das allerinteressanteste Problem, was wir uns vorstellen können. Vielleicht interessieren uns ja von Computerprogrammen andere Probleme. Also nicht, ob sie jetzt abstürzen oder so, sondern ob sie irgendwas Vernünftiges tun. Ob sie wirklich das tun, wofür wir sie programmiert haben. Ja, wäre es nicht toll, wenn Sie beispielsweise einen Auftrag geben an einen Informatiker und Sie sagen, schreibe doch bitte das und das Programm und das tut dieses und jenes. Und Sie haben nachher ein Programm, was testet, ob es das Programm, für das Sie Geld bezahlen, ob es das wirklich das Richtige tut. Das heißt, es gibt ja noch andere interessante Probleme, wo wir vielleicht versuchen könnten herauszufinden, ob die Computerprogramme das wirklich tun, was sie uns versprechen zu tun. Ein Problem wäre zum Beispiel, für das man sich interessieren könnte, sind zwei Programme äquivalent. Das heißt, geben die bei jeder Eingabe auch genau das, wenn wir zwei Programme haben und wir geben ihnen die gleiche Eingabe, geben sie dann auch immer das Gleiche raus. Dann würden wir sagen, die beiden Programme sind äquivalent. Das könnten wir uns fragen. Könnten uns auch fragen, gibt ein Programm immer die Zahl 42 aus, egal was wir eben reinstecken? Oder berechnet ein Programm bei einer Eingabe von irgendeiner Zahl x uns immer den Funktionswert f von x? Die Funktion f von x können Sie sich beispielsweise vorstellen als x² plus 2 oder so. Ist es so, dass wir ein Programm schreiben können, das für ein anderes Programm checkt, ob es immer bei jeder Eingabe den Wert x² plus 2 von Eingabe x berechnet? Und da gibt es eben den Satz von Reis, also auch der hat schlechte Neuigkeiten für uns parat. Nicht nur das Halteproblem, wie wir eben gesehen haben, können wir nicht lösen, sondern wir können für keine nicht-triviale Eigenschaft von Programmen können wir bestimmen mit einem anderen Programm, ob das Programm es tut. Ja? Also keine nicht-triviale Eigenschaft von Programm kann von einem anderen Computerprogramm erkannt werden. Wir können kein Programm schreiben, was auf andere Programme draufschaut und sagt, ja, das Programm macht jetzt dieses und jenes. Das wird uns nicht gelingen. Der Beweis, wenn man sich das anschaut, läuft in groben Zügen ähnlich ab wie bei dem Halteproblem, was wir eben gesehen hatten. Aber ist ein bisschen komplizierter. Der Satz von Reis, um ehrlich zu sein, ist auch ein klein bisschen komplizierter für die, die es genau wissen wollen. Habe ich das hier nochmal aufgeschrieben. Um uns also vorstellen, b ist die Menge aller berechenbaren Funktionen, also alles, was Computer machen können. Und m ist eine echte Teilmenge von b, also ist nicht die leere Menge und ist auch nicht das komplette b. Dann gibt es kein Programm, das bei Eingabe irgendeines anderen Programms p entscheidet, ob die berechnete Funktion von p zu m gehört. Ja, und m kann halt irgendwas sein. Es kann halt sein, gibt es immer die Zahl 42 aus das Programm oder wird irgendein Funktionswert berechnet. Wir können einfach keine Programme bauen, die andere Programme überprüfen. Jedenfalls nicht vollständig. Wir haben also gesehen, die meisten interessanten Eigenschaften von Programmen kann man nicht automatisch erkennen. Ja, es hört sich jetzt erstmal ziemlich schlecht an, als wären wir da mit der Informatik ziemlich aufgeschmissen, aber schauen wir uns doch zur Abwechslung mal ein Problem an, was man mit dem Computer durchaus lösen kann. Solche Sachen gibt es natürlich auch. Ein bekanntes Beispiel dafür ist, einige von Ihnen werden es vielleicht schon kennen, aus der Schule oder aus anderen Quellen, das Problem des Handlungsreisenden. Auch hier immer wieder eine Eingabe und eine Ausgabe, wie das so typisch ist bei den Problemen. Die Eingabe ist eine Landkarte mit n Städten, die darauf festgelegt sind, und Sie haben Entfernungsangaben zwischen den n Städten. Ja, können Sie sich wirklich eine Landkarte vorstellen, die beispielsweise so aussieht? Das ist eine, jetzt eine Karte von Deutschland, da sind 30 große Städte in Deutschland drauf abgebildet. Wir haben hier das F für Frankfurt und dann haben wir hier Mainz und hier Mannheim, Würzburg, Berlin, Rostock, Kiel, Hamburg, Bremen. Ja, sind also 30 große Städte in Deutschland. So eine Karte können Sie sich als Eingabe vorstellen für Ihr Problem. Und Sie interessieren sich dafür, das soll die Ausgabe von dem Problem sein, Sie interessieren sich für die kürzeste Rundreise, die durch alle Städte geht. Ja, Sie können sich also eine Rundreise vorstellen, Sie fangen halt irgendwo an und besuchen nach und nach alle Städte und kommen zum Schluss wieder zu dem Punkt zurück, an dem Sie angefangen haben. Und diese Rundreise hat eine bestimmte Länge, entsprechend der Distanz zwischen den Städten, die Sie zurückgelegt haben. Und Sie interessieren sich jetzt aber nicht für irgendeine Rundreise, sondern für die, genau die Rundreise, die kürzeste Länge von allen Rundreisen hat, die alle Städte besucht. Das Problem können wir sicherlich mit Computern lösen, denn eine einfache Lösung, die uns vielleicht nach kürzerem Nachdenken in den Kopf kommt, ist, wir probieren einfach alle möglichen Rundreisen durch und schauen uns an, wie lang die sind und speichern uns die kürzeste ab. Ja, ist nicht besonders schwierig und liegt irgendwie auf der Hand. Die würde dann beispielsweise so aussehen, die Rundreise. Das wäre jetzt für die 30 Städte, die ich angeworfen habe, wäre das die kürzeste Rundreise. Die kann man also ausrechnen. Okay, überlegen wir uns doch kurz, wie viele Rundreisen müssen wir da durchprobieren? Wir haben ja gesagt, die Idee soll sein, wir probieren die Rundreisen alle durch und speichern uns die kürzeste ab. Wie viele Rundreisen gibt es bei n Städten? Ja, wir haben ja n als Zahl der Städte gegeben. Na, wir fangen bei irgendeiner Stadt an, das ist egal, da wir sowieso eine Rundreise machen wollen, ist es egal, wo wir anfangen. Wir enden ja sowieso wieder da, wo wir angefangen haben. Das heißt, Sie fangen bei irgendeiner Stadt an, sagen wir mal Frankfurt, und überlegen sich, was ist denn die nächste Stadt, die Sie besuchen wollen. Und dafür haben Sie n-1 Möglichkeiten. Ne? Also eine Stadt haben Sie schon festgehalten, bei uns jetzt Frankfurt, und überlegen sich, welche von den restlichen n-1 Städten besuchen Sie als nächstes. Da gibt es n-1 Möglichkeiten für. Und dann für die Stadt, die Sie als drittes besuchen, gibt es dann wieder n-2 Möglichkeiten. Das müssten Sie mit n-1 multiplizieren, um die Möglichkeiten für 3 Schritte zu haben. Für die vierte Stadt gibt es dann noch n-3 Möglichkeiten, weil Sie 3 Städte, die erste, die zweite, die dritte schon festhalten und so weiter. Das heißt, Sie multiplizieren für die Zahl der Rundreisen einfach runter von n-1 bis auf n. Ja? Und dafür gibt es die Kurzschreibweise, das werden Sie sicherlich kennen, n-1 Fakultät. Also dieses Fakultätszeichen, das Ausrufezeichen sagt uns halt gerade, dass wir alle ganzen Zahlen zwischen 1 und n-1 miteinander aufmultiplizieren. Also so viele Rundreisen gibt es. Die müssten wir jetzt alle durchprobieren. Klingt ja erstmal gar nicht so schlecht. Wie lange müssen wir denn warten, bis der Computer die kürzeste Rundreise gefunden hat? Das heißt, bis er alle Rundreisen durchprobiert hat. Das können wir uns ja mal kurz überlegen. Zur Erinnerung, das Programm soll alle Rundreisen durchgehen und die kürzeste uns ausgeben. Ne? Und das hatte ich gerade auf der vorigen Folie. Bei n Städten gibt es halt n-1 verschiedene Rundreisen, die müssten wir durchprobieren. Wir nehmen mal an, unser Computer ist ziemlich schnell. Ja? Und zwar pro Rundreise, nehmen wir an, braucht der Computer 10 hoch minus 10 Sekunden. 10 hoch minus 10 ist verdammt schnell, wenn Sie sich das überlegen. Das heißt, der Computer hat mindestens eine Taktfrequenz von 10 Gigahertz. Also wenn er in einem Takt schaffen würde, eine Rundreise durchzuprobieren, was er bestimmt nicht schafft, weil so eine Rundreise braucht sicherlich mehr als einen Takt, aber wenn er schaffen würde, in einem Takt eine Rundreise abzuhaken, würde er 10 Gigahertz als Taktfrequenz haben. Das wird er nicht schaffen. Das heißt, er hat noch ein paar, ist noch ein bisschen schneller als 10 Gigahertz. Ist jedenfalls ziemlich schnell, können wir uns vorstellen. Das Schnellste, was es heutzutage so zu kaufen gibt, meinetwegen. Nehmen wir an, wir haben das Problem mit 6 Städten. Das heißt, Sie haben 6 Städte gegeben und wollen die kürzeste Rundreise finden. n-1, also 5 Fakultät, das ist bei 6 120, das heißt, Sie haben 120 Rundreisen, die Sie durchprobieren müssen. Der Computer braucht pro Rundreise, haben wir gerade gesagt, 10 hoch minus 10 Sekunden. Das heißt, er schafft das in weniger als 0,0001 Sekunden. Ist also furchtbar schnell. Noch ehe wir geschnipst haben, ist der Computer fertig. Aber 6 Städte, sagen wir mal ehrlich, ist auch nicht so der Hammer. Ist auch nicht so richtig viel. Das hätte ich vielleicht per Hand auch mal ausrechnen können. Naja, schauen wir uns an, wie sieht es bei 11 Städten aus. Da haben wir dann schon 3,6 Millionen Rundreisen, entsprechend 10 Fakultät. Und da braucht der Computer 0,0003 Sekunden. Ist auch noch ziemlich schnell, können wir zufrieden sein, aber auch 11 ist noch nicht so eine richtig große Probleminstanz. Bei 16 haben wir dann schon 1,3 Billionen Rundreisen und da wird es dann schon langsam interessant, da braucht der Computer schon 2 Minuten, um uns das auszurechnen, ja? Wenn er die Rundreisen so schnell ausrechnen könnte, wie wir es angenommen haben. Wie geht es dann weiter? Schauen wir uns an, wie sich diese Zahlen entwickeln. Bei 21 Städten ist die Zahl schon so groß der Rundreisen, dass ich nicht mehr weiß, wie die heißt. Und der Computer braucht schon 7,5 Jahre, um uns auszurechnen, was die kürzeste Tour ist bei 21 Städten. Ja? Erinnern Sie sich dran, auf der Folie davor hatten wir 30, das war jetzt nicht wirklich ein großes, also schien kein großes Problem zu sein. Schon bei 21 brauchen wir 7,5 Jahre mit dem Computer. Sieht nicht so richtig gut aus. Für 26 haben wir dann 25 Fakultät, viele Rundreisen. Die Zahl ist so groß, dass ich nicht mehr auf die Folie schreiben wollte. Da brauchen Sie schon 50 Millionen Jahre mit Ihrem Computer. Und für 30 Städte, das heißt genau das Problem, was auf der vorigen Folie war, mit den 30 Städten, haben wir 29 Fakultät Rundreisen. Und Sie brauchen 10 hoch 13 Jahre, um alle Rundreisen durchzuprobieren. Und wer jetzt denkt, 10 hoch 13 scheint aber wirklich eine Menge zu sein, da kann ich nur sagen, das ist richtig. Ja? Wenn Sie einen Physiker fragen, der wird Ihnen sagen, das Alter des Universums wird auf 10 hoch 10 Jahre geschätzt. Das heißt, wenn Sie für 30 Städte die Rundreisen ausprobieren wollen, brauchen Sie eine Zeitspanne, die ist 1000-mal so lang wie das Alter des Universums. Und wenn man dann wirklich irgendwann mal fertig wird, das auszurechnen, ist die Frage, ob einen die Antwort dann noch interessiert, wenn so viel Zeit verstrichen ist. Ne? Scheint jedenfalls kein praktikabler Weg zu sein, die Rundreisen wirklich alle durchzuprobieren. Denn so lange wollen wir natürlich nicht warten. 30 Städte sind auch nicht so richtig viel, sondern die Probleme, die uns vielleicht in der Praxis interessieren, sind eher so 1000 Städte, 10.000. Man macht das auch auf Chips, wenn man sich dafür interessiert, dass man die Leiterbahnen auf Chips möglichst kurz halten will. Und wenn Sie da irgendwem sagen, ja, ich kann das Problem mit 30 Städten lösen, der wird Sie halt auslachen. 30 ist nicht viel, sondern man will natürlich auf wesentlich größere Zahlen kommen. Es ist natürlich die Frage, wenn wir das Problem auf größeren Instanzen lösen wollen, geht es nicht effizienter als dieses pure Rumprobieren? Und solche Fragen werden in der Komplexitätstheorie untersucht. Das ist halt der Bereich der theoretischen Informatik, der sich mit solchen Fragen beschäftigt. Und ja, ich will nur kurz anreißen, es geht effizienter. Wir haben hier wieder eine Deutschlandkarte. Und diesmal haben Sie nicht 30 Städte, sondern 15.112 Städte. Und das ist die kürzeste Tour durch diese über 15.000 Städte. Ja? Na, wir können sogar hier gucken, Helgoland wird auch nicht ausgelassen, ja, hier haben wir Helgoland und hier wird noch so ein kleiner Abstecher, ich glaube, nach Borkum gemacht, ist so eine ostfriesische Insel, weiß nicht, ob das irgendjemand von Ihnen was sagt. Jedenfalls kann man hier an der Tour sehen, die wirklich optimal gelöst wurde, das heißt, das ist die kürzeste Rundtour. Wir können durchaus Rundtouren berechnen, die kürzest möglich sind und die viel, viel mehr als 30 Städte besuchen. Wir haben hier 15.000. Aber das geht nicht mehr durch pures Rumprobieren. Mit diesem puren Rumprobieren, das hat man uns gerade überlegt, das würde viel zu lange dauern, schon bei 30. Aber es gibt halt Methoden, wie man das drastisch beschleunigen kann und auch darum geht es dann in der Komplexitäts- und Algorithmentheorie. So, dann mache ich den Kreis rund für den Vortrag und komme nochmal zurück auf die Frage nach dem Universum, dem Leben und dem ganzen Rest. Damit hatte der Vortrag ja angefangen. Gibt es denn eine Möglichkeit, dass wir uns vorstellen können, Computern irgendwie solche Fragen zu stellen. Das heißt, wir stellen ihm irgendeine Frage und der gibt uns dann die richtige Antwort. Also ist es prinzipiell möglich, einen ähnlichen Computer wie in Douglas Adams Supercomputer Deep Thought zu bauen, um den sich ja die eingängliche Geschichte drehte, der uns einfach alle wahren Aussagen herleitet. Wir haben gerade gesehen, mit der Geschwindigkeit von Computern müssen wir durchaus vorsichtig sein. Es kann sein, dass sich das ewig, in unseren Begriffen ewig hinzieht. Aber ist es überhaupt generell möglich, einen Computer zu bauen, der uns prinzipiell nach und nach alle wahren Aussagen liefert? Oder wir könnten den fragen, ist die und die Aussage wahr? Und der rechnet vielleicht ganz lange rum, aber gibt uns irgendwann mal die richtige Antwort. Ist das überhaupt im Bereich des Vorstellbaren oder ist es das nicht? Wenn wir die Frage wirklich genau beantworten wollen oder uns darüber Gedanken machen wollen, das würden Sie dann im Informatikstudium auch tun, wenn Sie sich mit sowas beschäftigen, muss man sich natürlich überlegen, was ist mit dieser allgemein formulierten Frage eigentlich gemeint? Was ist überhaupt mit gemeint? Was ist überhaupt mit der Frage gemeint? Was ist überhaupt mit sowas wie Aussagen gemeint? Was heißt überhaupt, eine Aussage ist wahr, eine Aussage ist falsch? Mit all so Sachen muss man sich beschäftigen. Und was heißt es, Aussagen aus anderen Aussagen herzuleiten? Ja, wir stellen uns informal vor, Sie haben irgendwelche Aussagen, von denen Sie wissen, die sind wahr und Sie wollen aus diesen Aussagen jetzt neues Wissen generieren, also wieder Aussagen, die da vorher nicht drin steckten, aber von denen Sie wissen, wir können die aus den ursprünglichen Aussagen folgern. Aber um sich mit dem Thema natürlich tiefgehender zu beschäftigen, muss man sich genau die Frage stellen, was das eigentlich wirklich alles bedeutet. Und mit solchen Themen beschäftigt sich der Bereich Logik in der Informatik, ist also auch ein Teilzweig der theoretischen Informatik. Und leider gibt es auch hier, wie zum Anfang schon vermutet, schlechte Nachrichten. Und zwar eines der bekanntesten Ergebnisse in diesem Zusammenhang ist bestimmt der Gödel'sche Unvollständigkeitssatz. Und der besagt in etwa, jedes hinreichend mächtige formale System ist entweder widersprüchlich oder unvollständig. Ja, widersprüchlich, was heißt das? Das heißt, dass Sie Aussagen daraus herleiten können, die sich gegenseitig widersprechen. Das heißt, Sie können offensichtlich auch falsche Aussagen daraus herleiten aus einem widersprüchlichen System, denn Sie können aus einem widersprüchlichen System die Aussage und sein Gegenteil herleiten. Das kann offensichtlich nicht sein, also eins von beiden muss falsch sein. Oder wenn das System eben nicht widersprüchlich ist, das heißt, wenn es Ihnen wirklich nur wahre Aussagen liefert, dann wird das System so beschaffen sein, dass es unvollständig ist. Deswegen der Name von diesem Satz, der Unvollständigkeitssatz. Und das heißt, es wird immer Aussagen geben, von denen Sie nicht beweisen können, dass sie wahr sind. Das heißt, es kann keinen Computer geben, der Ihnen nach und nach alle wahren Aussagen gibt. Ja. Und was das eigentlich für ein, was der Satz eigentlich für einen Einfluss hat, das kann man glaub ich gar nicht überschätzen. Er kommt aus den 30er Jahren, da hat Gödel den postuliert oder herausgefunden, dass der stimmt. Und in den 30er Jahren war man auch in der Mathematik noch in einer ziemlichen Aufbruchstimmung. Man hat gesagt, so, wir stellen die Mathematik jetzt mal wirklich auf feste Grundlagen. Wir bauen uns ein System, wo wir ein paar Sachen reinstecken, von denen wir wissen, die sind wahr. Und aus diesem System versuchen wir alle Aussagen rauszuziehen, die überhaupt in der Mathematik nur wahr sein können. Ja? Das heißt also, man hat sich überlegt, eigentlich brauchen wir in Zukunft keine Mathematiker mehr, denn irgendwelche Sätze beweisen und herleiten kann unser System dann selbst. Das können wir uns auch als Computersystem vorstellen. Das heißt, man hat wirklich vorgehabt, sowas wie einen Computer zu bauen, wie diesen Deep Thought, der einem nach und nach alle wahren mathematischen Aussagen liefert. Mathematiker wären dann ziemlich arbeitslos gewesen. Das war so die Aufbruchstimmung, die in den 30er Jahren halt vorherrschte. Und dann kam Gödel mit seinem Unvollständigkeitssatz und hat gesagt, vergesst es. Ja, er hatte gesagt, ihr werdet so ein System niemals bauen können, was alle wahren Aussagen herleitet. Und wenn ihr es doch bauen könnt, ein System, was alle wahren Aussagen herleitet, dann leitet das System auch zusätzlich falsche Sachen her. Das heißt, ihr könnt mit dem System wiederum nichts anfangen. Das ist also ein ziemlich schwerer Schlag in den 30er Jahren für die Mathematik gewesen und es gibt einige Leute, die sagen, man hat sich bis heute nicht davon erholt. Vorsicht ist vielleicht bei der Formulierung noch zu, da würde ich noch zu Vorsicht raten bei der Formulierung. Die Aussage, die ich hier hingeschrieben habe für Gödel's Unvollständigkeitssatz, steht auch hier, der in etwa besagt, ist ein bisschen unpräzise und informal gehalten, aber soll für den Vortrag reichen, wer sich damit tiefgehender beschäftigen will. Da gibt es genügend Literatur, die man dazu finden kann. Ansonsten kann ich auch empfehlen, das Studium der theoretischen Informatik an der Universität Frankfurt natürlich, ja, für das ich hier Werbung machen will, denn meine abschließende Folie wird sich halt darum drehen, die ganzen Sachen, über die ich gesprochen habe, wer das jetzt spannend fand und sich fragt, wo kommt denn sowas im Studium vor? Ja, das kommt bei uns im Studium vor. Im ersten Semester geht es los, wenn Sie sich dann hier fürs Informatikstudium entscheiden, mit der Vorlesung diskrete Modellierung, das sind 3 Vorlesungsstunden, deswegen dieses 3V, 3 Vorlesungsstunden die Woche und 2 Stunden Übung. Und da geht es halt darum, dass wir erstmal grundlegende Begriffe und Arbeitsweisen einführen, dass wir uns überlegen, was heißt es überhaupt aus mathematischen Aussagen irgendwas anderes herzuleiten. Ja, das geht so ein bisschen in die Richtung mit diesem Gödel-Unvollständigkeitssatz. Was heißt es, mathematische Schlussweisen zu benutzen? Und es wird in grundlegende Modellierungsmethoden eingeführt, unter anderem auch in die Logik, ja, die sich mit solchen Sachen beschäftigt. Was heißt es, wahre Aussagen, falsche Aussagen, Folgerung, solche Geschichten. Im zweiten Semester können Sie sich dann die Datenstrukturen-Vorlesungen anhören. Das sind 2 Vorlesungen und 1 Stunde Übung. Da geht es dann um Effizienzbegriffe für Algorithmen. Das hatte ich auch in dem Vortrag angeschnitten. Da geht es dann zum Beispiel um solche Sachen wie den Problem des Handlungsreisenden. Da haben wir gesehen, es gibt Sachen, die zwar generell zu einer Lösung führen. Dieses Rumprobieren würde uns irgendwann zu der kürzesten Rundtour führen. Aber effizient können wir das auf keinen Fall nennen. Ja? Was gibt es denn für Möglichkeiten, Algorithmen effizient zu machen? Was heißt es überhaupt, ein Algorithmus ist effizient oder nicht effizient? Und man beschäftigt sich mit Algorithmen auf Graphen, also es sind Gebilde, die Knoten und Kanten haben. Und dann schaut man sich an, was gibt es da für effiziente Datenstrukturen und Algorithmen drauf. Im dritten Semester darauf aufbauend dann nochmal die Algorithmentheorie. Auch da begegnet Ihnen dann bestimmt nochmal das Problem des Handlungsreisenden und diese Berechnungskomplexität-Fragestellung. Wie schwierig ist es eigentlich für irgendein Problem irgendwas auszurechnen mit dem Computer? Da gibt es verschiedene Stufen, nicht alle Probleme sind gleich schwer. Wir haben schon in dem Vortrag zwei verschiedene Stufen kennengelernt, Sachen, die wir ausrechnen können, das war das Problem des Handlungsreisens, das können wir mit Computern lösen, und Sachen, die wir nicht ausrechnen können, zum Beispiel das Halteproblem. Das sind schon zwei verschiedene Sachen, die sich in der Berechenbarkeit unterscheiden. Es gibt zwischen diesen zwei Problemen noch eine Vielzahl weiterer Probleme, die sich da eingruppieren, wie schwierig sie berechenbar sind. Für ein paar Probleme ist es so, die sind für einen Computer ein Klacks. Für andere Probleme ist bisher nicht bekannt, dass sie für einen Computer ein Klacks sind. Sagen wir mal so, man weiß nicht, ob sie einfach sind oder ob sie schwierig sind. Dann begegnen Ihnen in der Vorlesung algorithmische Techniken, zum Beispiel dynamisches Programmieren oder Greedy-Algorithmen oder auch der Begriff des Approximationsalgorithmus. Der wird also dargebracht, wenn Sie ein Problem haben, wo Sie wissen, dass die optimale Lösung sehr, sehr schwierig auszurechnen sein wird, dann kann man sich mit sogenannten Approximationsalgorithmen behelfen, die einem zwar nicht versprechen, die optimale Lösung zu finden, aber sie versprechen, eine ziemlich gute Lösung zu finden, also eine Lösung zu finden, die relativ nah an dem Optimum dran ist. Dafür werden sie aber viel, viel schneller fertig als die Algorithmen, die nach der optimalen Lösung suchen. Und im vierten Semester von dem Bachelorstudiengang gibt es dann noch die Vorlesung Formale Sprachen und Berechenbarkeit. Da taucht dann nochmal das Halteproblem ganz vom Beginn auf. Satz von Reis hatte ich auch angesprochen. Das heißt, es geht darum, sich zu überlegen, welche Eigenschaften von anderen Programmen kann man eigentlich entscheiden und welche nicht. Und es geht auch um Automaten und Grammatiken. Und natürlich ist das nicht alles, was Sie an Theorie im Studium besuchen können. Es gibt dann auch noch Vertiefungsmodule, die halt einige Sachen, die Sie in den Vorlesungen dann schon gehört haben sollten, vertiefen. Also da haben wir dann zum Beispiel die Logik in der Informatik. Das sind dann vier Stunden Vorlesung insgesamt. Dann nochmal die effiziente Algorithmenvorlesung, Beschreibungskomplexität und die Kryptologie, also wie man Sachen verschlüsseln kann, was es heißt, effizient zu verschlüsseln. Oder was es überhaupt heißt, Sachen zu verschlüsseln. Um solche Sachen geht es dann da. Ja, dann möchte ich den Vortrag schließen, indem ich Ihnen sage, wer sich dafür interessiert, der findet die Folien auch im Internet. Ist überhaupt kein Problem. Dann, wer ein bisschen tiefer eintauchen will in die Materie, über die ich gesprochen habe, dem sei das Buch von Uwe Schöning ans Herz gelegt, Ideen der Informatik. Das ist auf einem relativ gesunden Niveau gehalten, grundlegende Modelle und Konzepte. Da kann man durchaus auch als Schüler schon reinschauen und sich ein bisschen mit den Sachen vertraut machen und sehen, dass das wirklich ein sehr, sehr spannendes Gebiet ist. Und dann der letzte Literaturtipp, den ich Ihnen ans Herz legen würde, ist natürlich der Anhalter. Also Per Anhalter durch die Galaxis, das Buch, aus dem der anfängliche Auszug stammte. Die Geschichte geht natürlich dann noch weiter. Die pandimensionalen Wesen fragen sich natürlich, was es mit dieser Antwort 42 eigentlich soll. Und Sie kommen darauf, dass die Frage, die Sie gestellt haben, war irgendwie nicht so richtig präzise und formal genug. Das heißt, Sie bauen noch einen neuen Computer, der ist noch viel größer und viel mächtiger, um eigentlich erstmal rauszufinden, was die Frage überhaupt war, die zu der Antwort 42 geführt hat. Und welche Rolle die Menschen und die Welt dann in diesem Computer spielen, das können Sie sich, wenn Sie Lust haben, selbst durchlesen. Also ich lege das jedem von Ihnen ans Herz. Das ist eine sehr schöne Lektüre. Ja, damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Danke. Gibt es denn noch Fragen von Ihrer Seite dazu? Ja, bitte. Genau, es gibt natürlich, also auch wenn wir das Halteproblem an sich nicht lösen können, gibt es natürlich Möglichkeiten, über die man sich Gedanken machen kann, wie man sowas vielleicht näherungsweise lösen könnte, das Problem. Können wir nicht irgendwie doch bei irgendwelchen Programmen rausfinden, ob sie noch reagieren oder nicht? Und das wird natürlich in Betriebssystemen gemacht. Da wird halt in regelmäßigen Abständen werden irgendwelche Signale zu den Programmen halt hingeschickt und es wird geschaut, ob die Programme in einer gewissen Zeitspanne sich zurückmelden, und wenn sie das nicht tun, geht das Betriebssystem davon aus, dass das Programm irgendwie abgestürzt oder tot ist. Ne? Das ist das, was Sie alle bestimmt kennen und alle auch schon mal gesehen haben, dann kommt diese Meldung, keine Rückmeldung oder sowas. Ne? Aber vielleicht ist Ihnen auch schon mal passiert, dass erstmal die Meldung kommt, keine Rückmeldung, und dann ist das System aber doch wieder da oder das ist Programm. Und das ist halt genau dieses Problem, was wir haben, wenn wir entscheiden wollen, also wir wollen auf ein Programm draufschauen und wollen entscheiden, ob das überhaupt noch läuft oder ob es sich schon aufgehängt hat. Dann könnten wir dem Programm zwar ein Signal schicken und sagen, hallo, sag mir doch mal bitte Bescheid, ob du noch lebst. Die Frage ist doch jetzt aber, wie lange will ich denn auf die Rückantwort warten? Wenn ich jetzt sage, na, ich warte 5 Minuten und nach den 5 Minuten sage ich, das Programm ist tot für mich, kann es aber sein, dass nach 5 Minuten und 1 Sekunde meldet sich das Programm doch zurück und sagt, ja, ich lebe noch, weil es war gerade in irgendeiner Berechnungsschleife drin und konnte nicht auf das Signal antworten. Also die Frage ist, wie lange warten Sie, bis Sie sagen, jetzt werde ich keine Rückmeldung mehr kriegen. Warten Sie 5 Minuten, warten Sie 10 Minuten, warten Sie 3 Stunden. Und bei jedem Wartewert, den Sie sich vorstellen können, gibt es ein Programm, was natürlich nicht abgestorben ist, was aber gerade immer ein bisschen länger braucht, um Ihnen zurückzumelden, ja, ich lebe noch. Und Sie müssten dann sagen, das Programm ist aber schon tot. Ne? Und im Betriebssystem wird halt genau das gemacht. Also man einigt sich dann da auf so einen Mittelwert. Ich weiß nicht genau, wo der liegt. Also wie bei Windows das jetzt im Einzelnen gehandhabt wird. Aber es wird bei ein paar Sekunden sein vielleicht. Also bei mir ist es zumindest immer so, dass nach ein paar Sekunden, wenn das Programm nicht reagiert, dann kommt so eine Meldung, gibt offensichtlich keine Rückmeldung. Das heißt, es gibt irgend so einen internen Wert bei Windows,